Und ich 20 Jahre Führungskraft bin und merke, heidiwei, da ist mal einiges aus dem Ruder gelaufen.
Geirrt? Nein, gelernt. Die Führungsfehler der anderen erzählt in der Küche des Managements. Ein Podcast für Führungsneulinge und für alle Interessierte. Herzlich willkommen in meinem Podcast. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich bin Kerstin Wolf und ich beschäftige mich seit mehr als 25 Jahren mit Führungsfehlern. Auch mit meinen Führungsfehlern. Denn ich selbst habe so manchen Fehler gemacht bei der Führung von Mitarbeitenden. Aber ich hoffe, ich habe auch daraus gelernt. Und weil ich damit nicht alleine bin, kommen in meiner Küche des Managements immer wieder neue Gäste zu Wort. In der letzten Folge sprach Martina Behne über eine Situation, in der sie sich nicht richtig verhalten hatte. Und fast hätte sie dadurch das Vertrauen ihrer Mitarbeiterin verloren. Was hast du daraus gelernt? Fragte ich sie. Ihre Antwort: Seitdem suche sie häufiger als früher den Austausch mit Gleichgesinnten. Wir nannten das in der Folge kollegiale Beratung im weitesten Sinn. Nun kann aber auch professionelles Coaching eine gute Möglichkeit der Unterstützung bieten. Sich jemanden zu suchen, der einen begleitet, wenn es schwierig wird. Der hilft, die richtige Entscheidung zu treffen oder sich besser zu organisieren, wenn die Zeit knapp wird. Anlässe gibt es da genügend. Und deshalb habe ich heute einen Profi-Coach zu Gast. Er schildert den Sinn und Zweck von Coaching. Und natürlich sprechen wir darüber, was beim Coaching eigentlich so passiert. Am Ende der Folge berichte ich über Forschungsergebnisse zu der Frage, ist Coaching eigentlich nachgewiesenermaßen wirksam? Lohnt sich das überhaupt, die Investition an Zeit und Geld? Wir werden sehen. Jetzt aber freue ich mich auf Gerrit Lebuhn, der wohl schon auf mich wartet. Die Musik in dieser Folge stammt übrigens von ihm, denn er ist nicht nur Coach, sondern auch professioneller Konzertgitarrist. Da freue ich mich sehr drüber. Kommt also mit und lasst uns endlich in die Küche gehen. Hallo Herr Lebuhn, ich freue mich, dass Sie da sind. Herzlich willkommen hier in der Küche des Managements.
Ihnen herzlichen Dank, Frau Wolf. Ich freue mich auch sehr.
Ja, Herr Lebuhn, das hat ja ein bisschen gebraucht, bis wir uns zusammengefunden haben. Aber jetzt ist es soweit und da darf ich Sie den Zuhörenden einmal kurz vorstellen, damit jeder weiß, wen habe ich denn heute hier zu Gast. Ich weiß von Ihnen, dass Sie seit dem 16. Lebensjahr professioneller Konzertgitarrist sind und Instrumentalpädagoge. Aber seit Mitte der 90er Jahre haben Sie dann eigentlich etwas anderes gemacht, nämlich umgeschwenkt, eine langjährige Ausbildung gemacht zum Lehrtrainer und Coach, was Sie auch bis vor ein paar Jährchen ausgeübt haben. Dann weiß ich, gab es eine Zeit, in der Sie erkrankt waren und diese Erkrankung hat dazu geführt, dass Sie über Ihr Leben auch nochmal neu nachgedacht haben und seitdem Ihre Kraft und Energie in Tätigkeiten gießen und hineingeben, die Ihnen viel Freude machen. Ja, vor allen Dingen aber auch Sie in Kontakt bringen mit anderen Menschen. Und das auf jeglicher Ebene, sei es jetzt beruflich, privat, materiell oder immateriell. Finde ich hochspannend, weil wir ja heute auch darüber sprechen wollen, einmal ja nicht nur über andere Menschen, sondern, naja, Sie haben sich heute selber ja auch mitgebracht und da sind wir gespannt, was Sie zu berichten haben. Ich habe ein Zitat von Ihnen parat und zwar habe ich von Ihnen gehört, Sie planen möglichst nichts zu planen. Umso mehr freue ich mich, dass Sie heute hier sind, weil diese Planung hat ja super geklappt. Also nochmal herzlich willkommen hier bei mir.
Danke sehr.
Herr Lebuhn, jetzt habe ich ja so ein bisschen gestreift, was so einige Eckpunkte Ihres beruflichen, aber auch Ihres privaten, persönlichen Bereichs betrifft. Wenn Sie heute mal auf das Thema mit mir schauen, es geht ja um Führungsfehler. Was macht denn einen richtig guten Chef oder eine richtig gute Führungskraft für Sie aus? Wie würden Sie die beschreiben?
Ich würde Zum einen beschreiben schon in der Vorgeschichte, dass eine Führungskraft erstmal nicht nach Führung strebt, sondern eher danach strebt, andere Menschen zu unterstützen und letztlich eine liebende, fast schon dienende Haltung der Entfaltung und dem Aufblühen der Menschen gegenüber einzunehmen, die einem anvertraut werden. Das beinhaltet Aspekte wie innere Klarheit, auch ein gewisses Maß an innerer Unabhängigkeit und auch ein Bewusstsein dafür, dass man eigentlich weniger kann und weniger weiß, als man es gerne hätte. Und dadurch auch ein Bewusstsein dafür bekommt, wie sehr man selbst tagtäglich große Möglichkeiten in der Entfaltung und in der Entwicklung hat und im Menschwerden.
Können Sie daraus ein Beispiel mal geben oder haben Sie so eine Situation vor Augen, wo Ihnen das auch mal ganz gut gelungen ist, dass Sie sagen, da habe ich mal andere Menschen oder eine andere Person auch besonders gut unterstützt?
Was ich erlebe, ist, dass Führungskräfte ab und an getrieben sind. Sei es im Sinne der klassischen inneren Antreiber aus der Transaktionsanalyse, das geht von sei stark, sei perfekt, ist bei Führungskräften oft sehr stark vorhanden. Heikel auch der Antreiber, vor allem in hoher Ausprägung, mach's allen recht. Und am leichtesten können erste Schritte in der Unterstützung oder Begleitung einer Führungskraft sein, nur mal ein Bewusstsein dafür zu schaffen und dann vielleicht sich gemeinsam kleine, machbare, umsetzbare Schritte zu entwickeln, wie sich aus der Bewusstwerdung der eigenen Mechanismen ein gewisses Maß von innerer Freiheit und Unabhängigkeit entwickeln kann, um damit tatsächlich allen anderen und sich selbst in gleichem Ausmaß dienlich sein zu können.
Ich habe es ja eben schon gesagt, dass Sie ja auch als Coach nicht nur tätig waren, sondern auch heute noch sind. Sie lehren ja auch an der Hochschule. Und mich würde mal interessieren, wenn die Führungskräfte bei Ihnen sind und Sie sagen, ja, wir gucken uns das jetzt mal sehr kleinteilig an, welche Schritte sind denn als nächstes möglich? Da sprechen Sie doch sicher aus Ihrer eigenen Erfahrung. Das ist ja nicht nur das, was man im Instrumentenkoffer eines Coaches drin hat, sondern das ist ja häufig auch geprägt von eigener Erfahrung, die Sie mitgeben können. Ist das so oder woher haben Sie dieses Wissen darum, wie Sie die Menschen unterstützen können?
Dadurch, dass ich wirklich schon ziemlich lange Zeit ziemlich krank war, wurde mir eben auch die eigene Abhängigkeit von Kausalitäten nochmal sehr bewusst. Und ich habe für mich die Erfahrung gemacht, dass bevor irgendwelche Schritte geplant, umgesetzt, implementiert und so weiter werden, der erste Schritt tatsächlich der Annahme ist. Annahme einer Situation, so wie sie gerade ist, Annahme von mir selbst, so wie ich gerade bin, oder von anderen Personen, so wie die gerade sind, einfach sich entspannt hinsetzen zu können und das einfach mal alles, was ist, so annehmen und akzeptieren zu können, wie es gerade ist. Das heißt nicht, dass ich dann dabei stehen bleibe, nur wenn ich das, was gerade ist, wegdrücken will, wegschieben will, hat das eventuell einen gewissen Bumerang-Effekt, weil gerade in mir selbst Verhaltensweisen, Denkstrukturen, Kommunikationsverhalten, die bergen auf unbewusster Ebene immer eine positive Absicht für mein innerstes System. Das sind Sachen, die habe ich gelernt, vererbt bekommen, wie auch immer, die sind oft sehr tief verankert. Das heißt, unser unbewusstes System, auch die Seele, ja, für die sind diese Verhaltensweisen wie überlebensnotwendig. Das heißt, das wegzudrücken führt zu einer gewissen Revolte. Ja. Wenn ich aber lerne, so wie es ist, annehmen und zumindest mal stehen lassen zu können, ich kann alte Muster nicht wegmachen. Ich kann nur neue Muster hinzufügen. Dazu darf ich aber lernen, das Alte einfach mal annehmen und stehen lassen zu können. Und dann können neue Samen gesät werden. Dann können neue Pflanzen draus erwachsen. Und die kann man vorsichtig und liebevoll hegen und pflegen, frei nach dem Motto, das Gras wächst nicht schneller, wenn ich daran ziehe.
wenn Sie sagen, auf eine Situation zu schauen und die anzunehmen, wie sie ist, dann bedeutet das ja für die Personen, die zu Ihnen kommen, auch eine große Entlastung, weil sie nicht werten müssen, weil sie nicht agieren müssen, nicht reagieren müssen, sondern bei Ihnen die Muße haben, sich die Situation einmal anzuschauen. Sie nicken gerade. Haben Sie da ein Beispiel im Kopf, wo Sie mal berichten könnten, wo jemandem mal das besonders gut getan hat, einfach mal innezuhalten?
Ich hatte erst letztens die Freude, eine Führungskraft begleiten zu dürfen, die in dem Muster, sehr harmoniebedürftig zu sein, so verhaftet war, dass sie mit diesem Muster auch stark im Clinch gelegen ist, weil sie wusste, das ist nicht wirklich clever als Führungsposition.
Heißt das jetzt im Clinch mit sich selber, mit
Genau,
dem
im Clinch
Team
mit sich
oder?
selber, auch im Clinch mit diesem Muster. Also sie wusste, okay, ich habe dieses Muster. Ich finde das aber nicht toll, weil ich weiß, unterm Strich ist es sehr schädlich für alle Beteiligten, inklusive meiner Wenigkeit. Und sich dann einfach mal hinsetzen zu können und zu sagen, ja, so ist es, ist wirklich tatsächlich sehr entlastend. Einfach mal zu sagen, ja, so ist es. Punkt. Und das mal zuzulassen und zu sagen, es ist okay, so wie es ist. Ich bin gerade okay, so wie ich bin. Das Muster ist auch okay, dass ich fahre, weil es erfüllt auf einer tiefen Ebene einen, wie gesagt, positiven, vielleicht, wie gesagt, fürs unterste, fürs innerste System einen lebensnotwendigen Zweck. Ist einfach mal sehr befreiend. Ja. Also, wie gesagt, man muss nicht dabei stehen bleiben, aber das Stehen lassen können ist die erste Voraussetzung, um überhaupt weitergehen zu können. Den Ra das, das Gras gießen und so weiter, ja, es ist eine Pflege, aber ich kann auch zum Beispiel Gras überdüngen oder übergießen. Das heißt, das Maß dessen ist sehr wichtig. Und gesundes Wachstum findet sozusagen natürlich immer außerhalb unserer Komfortzone statt, aber eben noch nicht in der Zone, wo Angst und Stress kommen.
Das erinnert mich daran, sich auch selber, wenn man jetzt so mit sich nicht so ganz im Reinen ist, sich selbst vielleicht auch mal als beste Freundin betrachtet. Unserer besten Freundin oder unserem besten Freund würden wir immer wohlwollend was Gutes tun wollen, was Nettes sagen wollen, was Aufbauendes, Ermutigendes mitgeben wollen. Aber eigentlich sind wir sehr selten unsere eigenen besten Freunde oder Freundinnen. Wir sind ganz schön streng mit uns selber. Ist es auch so jetzt in dem Fall, dass die Person, die zu Ihnen gekommen ist, mit ihrem Harmoniebedürfnis, haben Sie gesagt, ja, mit sich selber so unzufrieden und im Unreinen war? Das war jetzt also nicht, dass man von außen auf Sie zugegangen ist und gesagt hat, ah, du bist immer so harmoniesüchtig und hau doch jetzt mal mit der Faust auf den Tisch. War das so oder wie haben Sie es erlebt?
Nein, es kam komplett von der Person aus. Also ich wurde kontaktiert und der Mensch hat gemerkt, sind gewisse Dinge im Argen. Bezüglich der besten Freundin würde ich sogar noch einen Schritt weiter gehen, weil viele dieser Muster haben wir nicht im Jugend- oder Erwachsenenalter erlernt, sondern die Wurzel liegt oft tiefer. In der Neuropsychologie geht man davon aus, dass nahezu 2/3 unserer täglichen Verhaltensmuster auf die frühkindliche Prägung zurückgeht. Frühkindlich heißt, bevor wir ein tatsächliches Ich-Bewusstsein entwickeln, was so in etwa zwischen 2,5 und 3 Jahren stattfindet. Was wiederum bedeutet, dass es nicht nur darum geht, wenn man diese Muster fährt, dass wir uns selbst beste Freundinnen und Freunde wären, sondern wir wären wie unsere eigenen Eltern, also wie wenn wir sozusagen uns nachträglich selbst beeltern würden. Ein lieber Bekannter von mir, Dr. Johannes Hartl, Leiter des Gebetshauses Augsburg und ein fantastischer Redner, tiefgläubiger Mensch und großer Philosoph, hat mal den schönen Satz geprägt, wenn wir selber Eltern unseres Kind-Ichs wären, wären wir liebevoll begleitende Väter und Mütter Oder wären wir eher ein Fall fürs Jugendamt? Und
Ja.
ich wage mal zu behaupten, das geht öfters mal in die andere Richtung, dass es wirklich sehr, sehr kritisch ist und wir sehr streng mit uns ins Gericht gehen und selber schnell verurteilen, weil das haben wir leider gelernt. Ja.
Ja, warum ist das so? Das liegt sicherlich daran, dass wir von Geburt an auf andere angewiesen sind. Wir sind als Baby auf die Welt gekommen und waren darauf angewiesen, dass da jemand kommt und uns nährt. Und ich glaube wohl auch, dass das bis heute in uns wohnt, dieses Gefühl, ich möchte dazugehören, dass man sich um mich kümmert, ich möchte ein Teil der Gruppe sein und mich nicht isoliert fühlen. Das ist ja auch nachgewiesen, wie kritisch so ein Empfinden auch erlebt werden kann, sich isoliert zu fühlen. Das ist einfach so ein Überlebensmechanismus, dem wir nachgehen,
Natürlich.
automatisiert, ne?
Und der beeinflusst alle unsere Beziehungen, weil unser innerster Wunsch zum ersten Mal ganz rudimentär, schlichtweg nacktes, blankes Überleben ist. Ja.
Ja.
Also deswegen sind diese Muster so tief, dass wenn wir die nicht erfüllen, unser Innerstes meint tatsächlich nicht überleben zu können. Das ist natürlich eventuell im Erwachsenenalter ein Irrtum. Und dann haben wir natürlich alle den innersten Wunsch nach Beziehung und bedingungsloser Annahme. Die wenigsten von uns haben das aber gelernt in dem Sinn oder erfahren, selbst wenn wir es, was leider nicht immer der Fall ist, im Elternhaus erfahren haben, dann gab es vielleicht Lehrkräfte oder ältere Geschwister oder sonst jemand, der dieses Gefäß von innerer Annahme halt vielleicht auch mit anderen Sachen gefüllt hat, die da nicht unbedingt hingehören, wie Verurteilung, Abwertung, Entmutigung, Verletzung und so weiter und so fort. Und wir haben eben in einem gewissen Alter nicht die Möglichkeit, uns innerlich davon abzugrenzen. Das haben wir ja selbst als Erwachsene nicht wirklich. Wenn uns jemand irgendwas entgegenschleudert, was jetzt noch nicht mal unserer eigenen Landkarte entspricht, ja, was vielleicht sogar nur anders ist als das, was ich denke, was ich fühle und so weiter und so fort, fühlen wir uns ja schon verletzt und sind wenig imstande zu sagen, okay, das ist erstmal eine Information und das lasse ich jetzt erstmal stehen und dann reflektiere ich da entspannt drüber und so weiter. Nein, also in wenigen Fällen gelingt uns diese Art der gelassenen Kontenance.
Das habe ich bei Ihnen auch gelesen, Herr Libun, dass Sie das auch gelernt haben, selber die Dinge erstmal stehen zu lassen, anstatt gleich zu explodieren, wenn einem irgendwie Unrecht getan wird. Das war doch sicherlich auch ein Lernprozess, oder?
Ich glaube, dass ich es heute sicherlich besser kann als, sagen wir mal, vor 5 Jahren, vor 10 Jahren, vor 20 Jahren. Ich bin etwas freier in meinem Handlungsspielraum, in meinen Denkweisen geworden. Und selbst wenn ich hinterher merke, wäre auch anders gegangen von meiner Seite aus, ist es für mich auch völlig okay, mich hinzustellen und zu sagen, ich habe jetzt gerade einen Bock geschossen. Ja, es ist vielleicht nicht mehr so ein kapitaler Bock wie vor 5 oder vor 10 oder 20 Jahren. Vielleicht eher so ein Böckchen. Ja, aber auch ein Böckchen kann einen anderen Menschen sehr treffen. Und dann ist es auch okay, dass ich sage, ja, ist so gelaufen. Ich habe es in dem Moment nicht anders geschafft. Punkt.
Wir sprechen ja jetzt auch insbesondere ja, für Menschen oder für junge angehende Führungskräfte, Führungsneulinge. Würden Sie sagen, es gibt eigentlich so eine bestimmte Zeit oder einen Zeitpunkt, wann es gut ist, ein Coaching in Anspruch zu nehmen als Führungskraft? Wann soll man zu Ihnen kommen?
Die Frage würde ich fast andersrum formulieren, wann sollte man nicht zu einem Coach gehen? Ich glaube,
Ja.
Also, dass die Möglichkeit, sich von außen reflektieren zu lassen, immer sinnvoll ist. Auch wenn ich vielleicht meine, hey, es läuft alles toll und ist alles wunderbar. Ich würde das vergleichen ein bisschen wie mit Ehecoaching. Und die Tragödie ist ja oft die, dass die Paare erst dann kommen, wo ich mir die Frage stelle, warum sind die nicht vorher gekommen, wenn es vielleicht nur ein kleines Missverständnis war und man sich mal hat jeweils das Verhalten spiegeln lassen von einer unabhängigen dritten Person. Ähnlich würde ich sagen bei Führungskräften. Warum suche ich mir erst dann jemanden, der mich begleitet, der mich unterstützt, der mich spiegelt, wenn ich merke, okay, jetzt liegen die Dinge schon wirklich im Argen? Ein Spitzensportler sucht ja auch nicht erst dann einen Trainer, wenn er bei der Weltmeisterschaft nur Zweiter geworden ist, sondern von Anfang an und lässt sich darin begleiten. Letztlich, wenn ich Führungskraft bin, muss ich viel abpuffern. Das ist nicht so, dass ich sage, ich habe Geld, Macht, Einfluss und alle tun, was ich will, sondern ich bin auch in einer Position, in der ich ganz anderen Angriffen auch ausgesetzt bin, in der ich viel mehr klare Grenzen aufzeigen muss, weil ich viel mehr unterschiedlichen Menschen sozusagen auch ausgesetzt bin. Ich habe beispielsweise, ich habe Mitarbeiter, ich habe andere Führungskräfte, ich habe Kunden, ich habe dies, ich habe jenes und im Grunde genommen bin ich die Anlaufstelle erstmal. Und zwar nicht nur im Positiven, sondern vor allem auch in Bezug auf gewisse Angriffe. Ja, und die Frage ist dann eben auch, wie gesagt, warum suche ich mir nicht einfach regelmäßig jemanden, der mich begleitet? Auch wo ich einfach mal die Frage stellen kann, okay, wie mache ich denn das? Wir werden ja nicht als fertige Führungskräfte geboren, genauso wenig wie wir als fertige Eltern geboren werden. Das heißt, sich einfach erstmal hinzustellen und sagen zu können, ich weiß nichts, ich kann nichts, so ist es, ja. Und dann meinen eigenen Führungsstil zu entwickeln. Wie gehe ich mit der Situation und wie gehe ich mit der Situation und wie gehe ich mit der Situation um? Wo ich sage, für mich spricht da einiges dafür, von vornherein zu sagen, ich nehme mir einen Menschen, der vertrauenswürdig ist, mit dem ich für verschiedenste Szenarien verschiedene Möglichkeiten auch entwickeln kann und nicht erst dann, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist und ich 20 Jahre Führungskraft bin und merke, heidiwei, da ist mal einiges aus dem Ruder gelaufen.
Ist das so Ihr Tipp, dass es wichtig wäre oder gut ist, sich rechtzeitig ich könnte es jetzt auch Sparringspartner nennen,
Genau. Ja, genau. Ein
jemanden,
Sparringspartner.
mit dem man sich mal austauschen kann, eine andere Perspektive auch mal hört. Ich glaube wohl auch, dass es viele untereinander auch tun, da miteinander ins Gespräch zu gehen, weil die Erfahrungswerte vielleicht ähnlich sind, um dann mal rauszuhören, du, wie machst du das eigentlich? Was sagst du dazu? Wie hast du das erlebt? Ne? Aber Ihre Perspektive, Herr Libun, scheint ja dann auch noch mal eine andere zu sein.
Wenn zwei auf einer einsamen Insel leben, haben die eventuell eine begrenzte Wahrnehmung auf die Themen, die sie beschäftigen. Wenn jemand von außen dazu kommt, mit völlig neuen vogelwilden Ideen vielleicht, kann das sehr heilsam sein. Ich finde es gut, wenn Führungskräfte sich untereinander austauschen. Nur oftmals ist es jemand, der ganz von außerhalb des Systems kommt, der nochmal neue Perspektiven eröffnen kann, weil einfach ein ganz anderer Blick auf die Situation ist oder auf den Menschen ist. Also etwas überspitzt ausgedrückt, wenn ich jetzt zum Beispiel merken würde, ich habe ein massives, schwerwiegendes Problem in meinem Leben, dann ist es ganz possierlich, wenn ich mich mit meinem besten Kumpel abends unterhalte per Telefon oder ich hole mir professionelle Unterstützung von jemandem, der mich nicht kennt. Von jemandem, der auch meine Situation, vielleicht Erfahrungen mit anderen haben, die damit zu ihm gekommen sind. Aber das ist so ein bisschen, wie soll ich sagen, wie wenn zwei Gitarrenschüler sich gegenseitig unterrichten. Sagt, das ist ein gutes Modell, ja, auf alle Fälle, dem stimme ich wirklich zu, das möchte ich nicht negieren. Nur eine wirklich neutrale, unabhängige Person von außen kann doch mal einen ganzen anderen Aspekt mit einbringen.
Ja, und vor allen Dingen dieses, was Sie auch gesagt haben, mal wertfrei stehen lassen, die Situation anschauen, ohne schon gleich Ideen, Fragen oder Verurteilungen im Kopf zu haben. Dazu ist jemand Externes, glaube ich, schon auch sehr hilfreich. Vielen Dank bis hierher. Wenn jetzt bei Ihnen mal ein besonders schwerer Tag zu Ende gegangen ist oder zu Ende geht, was macht Ihnen denn so für Ihr leibliches Wohl auch noch mal viel Freude? Wie bauen Sie sich dann wieder gut auf? Was essen Sie dann gerne?
Ich muss tatsächlich gestehen, ich esse gerne Fleisch. Ich versuche abends momentan nicht allzu schwer zu essen. Ich koche sehr, sehr gerne und ich mache mir dann einfach was Feines zu essen. Ich esse gerne asiatisch. Ich mache eine sehr gute Wildschwein-Bolognese mit Rotwein, mit Pilzen und so weiter drin. Das ist das eine. Das andere ist tatsächlich, nachdem ich ja nach wie vor gerne viel und regelmäßig Konzerte gebe oder auch Vorträge gebe, in die ich musikalisch umrahme, es beruhigt mich ungemein, Tonleitern zu üben.
Tonleitern, habe ich das richtig gehört?
Tonleitern üben, das ist etwas, das ist für mich wie Joggen gehen.
Aha, interessant. Aber das macht nur Spaß, wenn man es kann, oder? Also
Ja,
ich
ich
kann ja
mache.
kein Instrument, das macht doch keinen Spaß. Also ich glaube, es wäre Stress für alle anderen.
Ja, ich habe da immer schon ein bisschen anders getickt. Da hat man mir schon als Jugendlicher dezent den Vogel gezeigt. Mich entspannt das total, weil ich muss da nicht rasend viel denken und komme da sehr gut in meine Mitte. Und dann
Schön.
ist, das mache ich mal so eine Stunde, wenn es sein muss, auch zwei. Und dann bin ich innerlich ganz gut wieder aufgeräumt.
Ja, das ist vielleicht ein Tipp, den sich manch einer mal abgucken kann von Ihnen. Vielleicht ist es jetzt nicht unbedingt Tonleiter, aber das ist auch noch mal so was ganz was anderes vielleicht.
Ich
Ja.
glaube tatsächlich vielleicht so eine schlichte Tätigkeit, die nicht noch extra Hirnmasse kostet, sondern die einfach einen so ein bisschen, ja, wieder runterbringt, die sowas Meditatives hat.
Vielen Dank. Ihr Rezept zu dem
Der
Wildragout.
Wildbolognese, ja.
Wildbolognese, darf ich Ihnen das abluchsen?
Aber natürlich, man kann dazu natürlich auch ganz normales Hackfleisch nehmen.
Dankeschön. Ich werde das dann mit einstellen zum Nachlesen. Wer das gerne mal nachkochen möchte, darf das dann analog des Rezeptes dann gerne mal versuchen.
Sehr gern.
Dankeschön, Herr Libun. Ich freue mich, dass Sie da waren und ich wünsche Ihnen noch einen wunderbaren, leichten, beschwingten Tag,
Danke sehr.
bei dem Sie nicht zwingend abends die Tonleiter brauchen, aber wenn Sie Lust dazu haben, dann denken Sie mal an uns, an unser Gespräch.
Das mache ich.
Herzlichen Dank fürs Zuhören. Im Anschluss berichte ich gleich noch kurz aus der Forschung. Es geht um die Frage, ob Coaching wirkt und wenn ja, warum. Wer aber die Abkürzung nehmen möchte, um seine Fragen gleich loszuwerden, der kann sich natürlich direkt bei mir melden. Wir verabreden uns dann einfach in Zoom und schauen, wie die richtige Strategie für dich aussehen könnte. In den Shownotes findest du den Kontaktweg zu mir. Dort habe ich auch die Quellen und Herrn Libuns Zutatenliste für das Rezept hinterlegt. Bis zum nächsten Mal wünsche ich dir sinnesfrohe und genussvolle Tage. Tschüss, tschüss. Coaching. Wirkt das überhaupt? Coaching hat sich in den letzten Jahrzehnten zu einer gefragten Form der Begleitung entwickelt. Verschiedene Personengruppen interessieren sich für Coaching. Ein Mitarbeitender benötigt Unterstützung im Umgang mit einer schwierigen Teamsituation. Oder eine junge Führungskraft muss erst ihre Rolle und ihren Stil finden. Es kann auch eine Person sein, die sich nach einer beruflichen Veränderung sehnt. Die Zielgruppe ist breit und die Motive vielfältig. Und deshalb ist kein Begleitungsprozess wie der andere. Da ein Coaching eine Investition an Zeit, Energie und Geld bedeutet, ist die Frage nach der Wirksamkeit durchaus berechtigt. Das sagt die Forschung. Die Forschung rund um Coaching ist noch jung und wird in den meisten Übersichtsarbeiten nach wie vor als an den Anfängen stehend und methodisch zu wenig ausgereift beschrieben. Wie sieht der aktuelle Stand aus? Zuallererst sei gesagt, die Effektivität von Coaching konnte in diversen wissenschaftlichen Studien nachgewiesen werden. Die vielfach zitierte Meta-Analyse von Thieboom, Bersma und Van Vianen aus 2013 zeigt, Coaching hat einen positiven Effekt, nämlich auf die Leistung, das Wohlbefinden, das Bewältigungsverhalten, die Arbeitshaltung und auf die zielgerichtete Selbstregulation. Laut einem Übersichtsartikel von Kotte, Hin, Oellerich und Möller 2016 hängt die Wirksamkeit aber auch vom jeweiligen Coaching-Prozess ab. Damit stellt sich die nächste Frage: Wie muss denn ein Coaching-Prozess aussehen, damit er Erfolg hat? Schauen wir in die Meta-Analyse von Sonesch und die anderen, 2015. Einer der ausschlaggebendsten Faktoren, der zu einem erfolgreichen Coaching beiträgt, scheint die Beziehung zwischen Coach und Klienten zu sein. Untersucht wurden zum Beispiel Einstellungs- oder Verhaltensänderungen wie höhere Leistung im Job, gesteigerte Motivation oder reduzierter Stress. Auch die weltweit durchgeführte Studie von Hahn, Grant, Berger und Erickson 2016 zeigte anhand von über 1800 ausgefüllten Fragebögen von Führungskräfte-Coachings, dass es auf die Arbeitsbeziehung ankommt. Sie zeigte, dass es vor allem auf eine gemeinsame Zielsetzung, eine klare Auftragsklärung sowie, jetzt kommt's, gegenseitiges Vertrauen ankommt. Eine weitere Studie von Hahn und den anderen 2016 weist darauf hin, dass neben der Beziehung auch die Selbstwirksamkeit ein zentraler Einflussfaktor ist. Die Ergebnisse zeigen, je mehr die Klientin oder der Klient an sich selbst und ihre bzw. seine Fähigkeiten glaubt, desto besser ist die Beziehung und damit auch das Coaching-Ergebnis. Aus all diesen Studienergebnissen lässt sich also schlussfolgern, dass ein Coaching-Erfolg nicht nur von den eingesetzten Tools und Methoden abhängt, sondern sie hängt viel mehr von der Einstellung des Gegenübers und der Beziehungsgüte ab. Mit anderen Worten, ist die Klientin, der Klient davon überzeugt, dass ihr bzw. ihm eine Veränderung gelingt, womit letztlich auch die Motivation steigt, so wirkt sich dies positiv aus, und zwar sowohl auf die Beziehung als auch auf den Erfolg des Coachings. Die aktuelle Coaching-Forschung gibt Hinweise, wie und warum Coaching wirkt. Damit lässt sich die Frage der Wirksamkeit fürs Erste mit "Ja, Coaching wirkt" beantworten, bestimmte Einflussfaktoren vorausgesetzt. Zukünftige Studien werden weitere Einflussfaktoren und Wirkmechanismen aufdecken. Aber bis dahin lohnt sich auf jeden Fall die direkte Erfahrung in der Praxis. Nutzt also die Chance, die euch ein Coaching bietet. Lasst euch coachen!